ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer. 75 Jahre alt wird das Grundgesetz in diesem Jahr, 75 Jahre alt wird unsere Verfassung. Und es ist schon einiges anders bei diesem Jubiläum als vor 5 Jahren beim letzten Jubiläum, beim 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil ich damals auch Sendung gemacht habe zum Grundgesetz. Und vor 5 Jahren, da war die Themenpalette ziemlich breit und die ExpertInnen, mit denen man damals gesprochen hat, die haben sich in der Regel konzentriert auf das, worauf sie sich auch sonst konzentrieren, wenn sie über das Grundgesetz sprechen. In diesem Jahr, da überwiegt hingegen bei allen ein sehr sorgenvoller Ton. Die meisten sprechen über das Grundgesetz, über unsere demokratische Verfassungsordnung so besorgt wie selten zuvor. Und das liegt an den Gefahren für unsere Demokratie, die vor allem von rechtsextremen politischen Kräften ausgehen und die sich deutlich zugespitzt haben. Unser Podcast, die JustizreporterInnen, hat zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes eine kleine Gesprächsreihe aufgelegt. Wir wollen mit Menschen sprechen, die das Grundgesetz als JuristInnen täglich neu lesen. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt sprechen kann mit Katharina Mangold. Sie ist Professorin für Europarecht an der Europa-Universität Flensburg. Hallo, Katharina Mangold.
Hallo.
Katharina, fangen wir mal ganz historisch an. Die klassisch liberalen demokratischen Verfassungen, die garantieren ja allen Menschen grundsätzlich erstmal Freiheit und Gleichheit. Das Grundgesetz beginnt etwas anders, und zwar mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Gründe dafür sind historisch. Warum hätte in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz auch einfach stehen können, nie wieder Ausrufezeichen?
Ja, ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist, dass einfach nie wieder hätte stehen können. Tatsächlich haben die Angehörigen des Parlamentarischen Rates, der verfassunggebenden Versammlung in Deutschland, schon natürlich den Nationalsozialismus mit seiner vielfachen Verachtung der Menschenwürde der Einzelnen, des totalitären Zugriffs auf die Einzelnen und natürlich der Vernichtung von menschlichem Leben vor Augen gehabt, als sie diese Formulierung fanden. Aber ich glaube, dass es darüber hinaus schon auch noch mehr Bezüge gibt. Wenn man in die Verfassungsgeschichte und in die Ideengeschichte guckt, dann ist die Vorstellung von der Würde der Einzelnen eine, die vielfältige Wurzeln hat und darüber hinaus reicht. Aber eben hier zum ersten Mal für die deutsche Verfassung, Verfassungsgeschichte verbindlich formuliert ist. Es gab auch in der Weimarer Verfassung bereits mal eine Formulierung. Da war von dem menschenwürdigen Dasein die Rede im Zusammenhang mit der Ordnung des Wirtschaftslebens. Das ist vielleicht auch bezeichnend, dass es um diese soziale Teilhabemöglichkeit, um diese sozioökonomische Gleichheitsfrage ging, auch bei der Menschenwürde. Und da sind Dinge angesetzt gewesen, angedacht gewesen, würde ich sagen, die dann später in der 75-jährigen Geschichte der Rezeption des Grundgesetzes durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen sind und sich dann eben auch entfaltet haben. Und so ist die Menschenwürde nicht nur eine Antwort auf das NS-Unrecht, sondern auch der Keim einer wirklich auf das Individuum bezogenen Rechtsordnung.
Also nicht nur sozusagen ein Begriff, der auf die Geschichte antwortet, wie du gesagt hast, ein weiterer Begriff, wirklich eher ein rechtspolitischer oder ein im engeren Sinne juristischer Begriff?
Haben Begriffe vielleicht eine politische Geschichte, dann verwandeln sie sich doch in Rechtsbegriffe in dem Moment, wo sie in Rechtstexten verwendet werden. Und Verfassungen haben eine Doppelnatur als politische Dokumente, aber eben auch als Rechtsdokumente. Und in diesem Sinne ist die Menschenwürde dann auch als Rechtsbegriff verstanden worden. Es gibt viele juristische Debatten um diesen Begriff, der in der Tat sperriger ist, als dass die klassischen Freiheitsrechte und auch die Gleichheitsrechte sind. Wir haben einfach schlicht weniger Erfahrung damit, wie wir damit umgehen sollen. Aber auch hier würde ich sagen, in der Geschichte der Interpretation des Grundgesetzes hat die Verfassungslehre, aber hat auch das Bundesverfassungsgericht schon konkrete Gehalte herausdestilliert, die tatsächlich justiziabel sind, die also vor Gerichten angewandt werden können, die in Bezug genommen werden können. Und da ist es dann nicht mehr nur ein rein politischer Begriff, ein reiner Kampfbegriff oder sowas, sondern auch etwas, aus dem juristische Gehalte abzuleiten sind. Ich denke etwa an das menschenwürdige Existenzminimum, was eine soziale Grundsicherung enthält, das in besonderem Maße auch in Artikel 1 verankert worden ist.
Ja, finde ich sehr schön, dass du jetzt auch ein konkretes Beispiel noch gebracht hast, wie wirklich auch im Alltag, sozusagen im Rechtsalltag heutzutage, die Menschenwürde eben zum Beispiel beim sozialen Existenzminimum eine Rolle spielt. Lass uns doch mal ein bisschen in der Geschichte bleiben. Und zwar bei den Männern und Frauen, die das Grundgesetz geschrieben haben. Im Parlamentarischen Rat, da saßen insgesamt 77 Frauen und Männer, also sehr viele Männer, sehr wenige Frauen. Und von ihnen, habe ich gelesen, war wohl niemand NSDAP-Mitglied gewesen. Welches Deutschland haben sie damals repräsentiert? Was waren das für Menschen, die unser Grundgesetz ja geschrieben haben?
Ja, also das war ein Aushandlungsprozess zwischen den Besatzungsmächten und den schon etablierten Regierungen und Parlamenten in den Ländern. Und man hat sich dann darauf verständigt, dass die Landesparlamente in den bereits gegründeten Ländern, die später die Bundesländer wurden, dass die ein Vorschlagsrecht für Abgeordnete im Parlamentarischen Rat haben sollten. Und so haben im Wesentlichen die Parteien, die damals schon gegründet waren, Abgeordnete benannt und entsandt. Und das waren in der Tat, du hast es richtig gesagt, durchweg Menschen, deren Karrieren jedenfalls durch den NS, durch den Nationalsozialismus im Dritten Reich empfindliche teils Brüche erlitten haben, die nicht alle im Widerstand waren, aber doch viele sich auch in Haft befunden haben. Manche mussten auch in die Emigration gehen und so weiter. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Mitglied von der CDU, Blomeyer, dem mal vorgeworfen worden ist, dass er Mitglied in der SA-Reiterstandarte gewesen sei und auch während der NS-Zeit Bürgermeister eines Ortes gewesen ist, was eine gewisse Verquickung mit dem NS-Regime nahelegt, der aber doch auch als Protestant in herausgehobener Position tätig war und der jedenfalls nicht NSDAP-Mitglied war.
Jetzt haben wir sozusagen diese Geschichte dieser Männer und Frauen, die das Grundgesetz geschrieben haben, uns ein bisschen angeschaut. Bleiben wir noch sozusagen bei dem Moment, aus dem heraus ja es notwendig war, dieses Grundgesetz zu schreiben als Gegenentwurf zum NS-Staat, zur NS-Verfassung. Also die Antwort des Grundgesetzes auf eine wirklich grundlegende Menschheitskatastrophe, ein evidentes politisches Scheitern einer ganzen Gesellschaft. Könnten wir vielleicht einen Punkt herausgreifen, wo du sagen würdest, da ist wirklich so die historische Linie am deutlichsten, da hat das Grundgesetz wirklich aus dieser düsteren, dunklen deutschen Geschichte gelernt?
Also wir haben an ganz vielen Stellen Bezugspunkte, die man auf den NS und die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus zurückführen kann. Die Menschenwürde haben wir gerade schon angesprochen. Die ist natürlich ein besonders wichtiges rechtliches Bekenntnis zu der besonderen Bedeutung jedes einzelnen Menschen, die eben auch dem entgegentritt, dass die einzelnen Menschen den staatlichen Interessen unterworfen werden, in einem Sinne, dass der Staat totalitären Zugriff auf die Einzelnen nimmt. Also dieser Individualismus, das ist, glaube ich, schon eine der ganz wichtigen Erkenntnisse im Bereich der Grundrechte, der Grund- und Menschenrechte. Aber es gibt auch im Staatsorganisationsrecht viele Antworten auf den NS, die insbesondere der Gleichschaltung entgegenwirken sollen. Also die Gemeinden haben eine eigene Stellung. Die Teilung der Gewalten ist ganz klar verankert an vielen Stellen, in vielen einzelnen Artikeln des Grundgesetzes, weil hier eben auch nicht mehr nach dem Führerprinzip, wie es im NS war, der Zugriff der Exekutive auf die Justiz oder auf gar die Parlamente zugelassen werden sollte. Die Demokratie überhaupt als Idee von Pluralismus, von Vielfalt, von Diversität, das ist eine, die sich durch ganz viele Normen zieht. Artikel 3 Absatz 3 nennt ganz viele Gründe, warum derentwegen nicht diskriminiert werden darf, also aufgrund der Rasse, aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Behinderung und so weiter. Behinderung ist erst 1994 dann dazugekommen. Aber es gibt eben ganz viele Kategorien, politische Anschauungen, religiöse Anschauungen, die eigentlich zwar auch sonst schon existiert haben in der Verfassungsgeschichte als Ideen, Diskriminierungsverbote, aber in dieser besonderen Bedeutung doch eine Antwort auf die nationalsozialistische Erfahrung darstellen.
Ich finde es gut, dass du jetzt schon das Antidiskriminierungsrecht angesprochen hast, auch ein Schwerpunkt von dir, zu dem wir sicher nachher noch kommen wollen. Mich würde eine Frage noch zur Geschichte, zur frühen Geschichte des Grundgesetzes interessieren. Das Grundgesetz wird ja auch in Abgrenzung zur düsteren NS-Geschichte gerne als Erfolgsgeschichte gelesen, wie eben auch die frühe Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Gab es trotz dieser ja so beschworenen Erfolgsgeschichte, gerade bei Jubiläen macht man das ja gerne, nach 1949 auch Verfassungskrisen eigentlich?
Ja, die Frage ist, was man eine Verfassungskrise nennt. Es gab natürlich schon gleich am Anfang ein Ringen darum, wie selbstständig eigentlich die Verfassung zu interpretieren sei. Da spielt eine zentrale Rolle selbstverständlich das Bundesverfassungsgericht, das qua Amt berufen ist, die Verfassung zu interpretieren und sich zur Wehr zu setzen hatte, sowohl gegen Übergriffe oder Versuche von Übergriffen seitens der Politik. Also insbesondere Adenauer war mit mehreren der frühen Urteile in den 1950er Jahren alles andere als zufrieden. Und es ist der berühmte Spruch überliefert von ihm, so hätte man sich das nicht vorgestellt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht schon auch versucht, relativ strategisch, politisch einen Eigenstand des Bundesverfassungsgerichts zu begründen und insbesondere auch die Qualität, selbst ein Staatsorgan zu sein, zu verteidigen gegenüber den anderen Gewalten. Das ist so das eine. Das andere ist, dass inhaltliche Entscheidungen auch durchgesetzt werden mussten gegenüber der Justiz. Also die Idee, dass eine Verfassung tatsächlich in allen Bereichen gilt, die war alles andere als weit verbreitet in den 1950er Jahren. Und die ganz frühen Urteile, die wir heute so als die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bezeichnen, die eigentlich das Grundgesetz erst richtig ausdeuten und die das Grundgesetz in allen Rechtsbereichen verbindlich machen, die mussten insbesondere gegenüber der ordentlichen Justiz auch durchgesetzt werden, also dem Bundesgerichtshof und auch den Instanzgerichten der Zivilgerichtsbarkeit. Die berühmteste Entscheidung aus dieser Zeit ist die Lüth-Entscheidung. Da ging es um die Frage, ob die Meinungsfreiheit ein Grundrecht auch zwischen Privaten zu schützen sei. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, diese Verfassung, die ist nicht einfach nur im Bereich des Verhältnisses von Staat und BürgerInnen relevant, sondern eben auch zwischen den BürgerInnen. Das ist wirklich eine Verfassung für die gesamte Gesellschaft. Und das ist etwas, was das Verfassungsgericht in vielen Entscheidungen auch immer wieder durchkämpfen musste. Und da gab es schon durchaus Konflikte. Und ja, wenn man über Krisen spricht, es gibt auch die Frage, welche Rolle eigentlich das Bundesverfassungsgericht einnehmen sollte in politischen Konflikten. Also wir haben in den 1950er Jahren die Parteiverbotsverfahren, aber wir haben auch den Versuch, in der Frage der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik das Bundesverfassungsgericht in Stellung zu bringen. Das sind Rechtsstreitigkeiten, die tatsächlich nie entschieden worden sind. Vielleicht weise, dass das so gelaufen ist. Aber da sehen wir schon den Versuch der Instrumentalisierung der Verfassung, also und des Verfassungsgerichtes insbesondere, das aufgrund der Materie, mit dem es zu tun hat, einfach immer in politische Konflikte hineingezogen wird. Und ich würde sagen, dass sich schon in den 1950er Jahren eigentlich gezeigt hat, dass in Deutschland seit der Existenz, seit der Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts politische Krisen immer auch eine verfassungsgerichtliche Dimension haben. Das Verfassungsgericht kann angerufen werden. Und so blieb es eben nicht aus, dass auch das Bundesverfassungsgericht in die Verfassungskrisen der Republik hineingezogen worden ist, wenn man sie denn Verfassungskrisen nennen möchte. Also im Rückblick kann man ja schon sagen, dass eigentlich die Verfassung selber nicht in Frage gezogen worden ist, aber eben Gegenstand und ein Kriegsschauplatz von verfassungspolitischen Auseinandersetzungen, von politischen Auseinandersetzungen waren und damit auch von politischen Krisen.
Du hast jetzt schön beschrieben, wie das Grundgesetz einen Prozess machen musste, auch sozusagen über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, um ein Grundgesetz für die ganze Gesellschaft zu werden. Ist ein gutes Stichwort, Grundgesetz für die ganze Gesellschaft. In diesem Jahr sind bereits Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, um nicht zu demonstrieren für ein konkretes politisches Anliegen, sondern eigentlich für die Verfassungsordnung, für das Grundgesetz selbst. Sie waren vor rechtsextremen Verfassungsfeinden und ganz konkret vor der AfD. Wie gefährdet, würdest du sagen, ist unsere Verfassung, unser Grundgesetz an ihrem 75. Geburtstag?
Also wenn wir auch die Frage uns überlegen, inwieweit ist das Grundgesetz eine Antwort auf den Nationalsozialismus, inwieweit ist es eine Antwort auf Gefahren von rechtsextremistischer Seite und als rechtsextremistische Gefahr würde ich jetzt insbesondere die AfD bezeichnen, weil sie rassistische Vorstellungen hat, weil sie undemokratische Vorstellungen davon hat, wie dieser Staat eingerichtet sein soll. Wenn wir uns das angucken, dann kann, glaube ich, die politische Entwicklung nicht gerettet werden durch ein noch so gutes Grundgesetz, durch eine noch so gute Verfassung, sondern es braucht eben jene Leute, die auch bereit sind, diese Ordnung zu verteidigen. Das sind die BürgerInnen selbst und deswegen finde ich auch so wichtig, dass es diese Demonstrationen gibt, die auch an Orten stattfinden, wo Menschen wirklich persönliche Gefahren auf sich nehmen, um zu demonstrieren, und zwar jetzt im Jahr 2024, weil die AfD eben nicht selten auch Kontakte hat zu rechtsextremistischen Kreisen, die auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Also das sind Menschen, die wirklich einfach sagen, das ist unsere demokratische Gesellschaft, wir treten dafür ein und wir nehmen auch in Kauf, dass wir dafür zusammengeschlagen werden. Ja. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, damit eine Verfassung auch funktionieren kann. Aber es braucht die Überzeugung von der Notwendigkeit und der Richtigkeit einer demokratischen Verfassung, auch insbesondere in den Gewalten, also in den Parlamenten selbst. Deswegen ist es besorgniserregend, dass eine solche Partei wie die AfD auch Mitglied in Landesparlamenten und auch im Bundestag ist. Und man merkt auch, wie sich die demokratische Debattenkultur verändert, dadurch, wie das und wie die AfD daran teilnimmt. Aber auch in der Justiz, also die Bereitschaft eben nicht alle Augen zuzudrücken vor den Übergriffen, die auf einem rassistischen Gedankengut etwa beruhen, und auch in der Exekutive, in den Regierungen, die Bereitschaft zu haben, wirklich Position zu beziehen gegen solches Gedankengut. Und das ist so etwas, was ich schon sagen würde, was wir nach 75 Jahren Grundgesetz sehen. Und diese Demonstrationen sind ein Ausdruck von dieser Überzeugung, dass es richtig ist und dass es auch besser ist, ein solches Grundgesetz zu haben, als in ein totalitäres System hineinzurutschen, zurückzurutschen oder in ein Gesellschaftsmodell zu verschwinden, wie die AfD sich das vorstellt.
Du hast jetzt ja schon beschrieben, wie auf verschiedenen Ebenen eigentlich, von der Gesellschaft über die Justiz, die Exekutive und vor allem natürlich auch die Parlamente, es notwendig ist, dass die Demokratie irgendwie wehrhaft ist, ist, glaube ich, der Ausdruck, der ursprünglich ja entwickelt wurde für die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes. Du hast auch gesagt, dass es sehr viel auf die Gesellschaft ankommt. Dennoch gibt es ja im Grundgesetz selber ein Instrument, das ja die wehrhafte Demokratie besonders verteidigen soll, das Parteienverbot. Wie siehst du sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen Parteienverbot und ja dem, was du so betont hast, dieser Gesellschaft, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Verfassungsfeinde nicht zu stark werden?
Die Erfahrung der NS-Zeit ist an dieser Stelle schon eine, die auch die Formulierungen des Grundgesetzes informiert hat, dass es nämlich eine in ordentlichen Wahlen gewählte Partei war, die NSDAP, die dann 1933 die Macht ergriffen hat. Und diese Vorstellung, dass es also Parteien geben kann, die am demokratischen Spiel teilnehmen, die aber die demokratischen Regeln eigentlich zu überwinden trachten und die auch die demokratische Staatsform zu überwinden trachten, das ist eine, die dazu geführt hat, dass eben in Artikel 21 des Grundgesetzes auch die Möglichkeit dem Bundesverfassungsgericht eröffnet worden ist, auf Antrag von Bundesregierung oder Landesregierungen teilweise, Parteien verbieten zu lassen. Das ist in den 1950er Jahren tatsächlich auch passiert. Es ist verboten worden, eine Nachfolgepartei der NSDAP. Und es ist auch verboten worden, die Kommunistische Partei Deutschlands. Diese Geschichte hat aber auch dazu geführt, dass wir in Deutschland uns sehr viele Gedanken darüber machen, ob das eigentlich der richtige Zugriff ist auf solche Bewegungen, also Parteien zu verbieten, weil das Gedankengut ja nicht verschwindet und weil sich eben auch immer die Frage stellt, ob eine freiheitliche Verfassung nicht auch die Möglichkeit offen lassen muss, gegen sie zu sein. Ja? Und dieses Problem ist längst beschrieben als das Paradox oder das Dilemma freiheitlicher Verfassung, dass sie eben auch den Verfassungsfeinden Freiheit gewähren müssen. Quasi zwangsläufig. Die Bundesrepublik hat in ihrer Entwicklung schon die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht ein schwieriges Modell ist, Parteien gänzlich zu verbieten. Ein Anlass, nochmal einen solchen Antrag zu stellen, sahen die Bundesregierung bei der Nationalen Partei Deutschland, der NPD. Und da stellte sich das Problem, dass da sehr viele V-Leute der Verfassungsschutzbehörden auch mitwirkten und man gar nicht sagen konnte zunächst, was ist eigentlich die NPD selber und was ist gewissermaßen der Verfassungsschutz als Ausfluss des Staates. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dann 2017 in seiner zweiten NPD-Entscheidung gesagt, dass Parteien eben tatsächlich auch die Möglichkeit haben müssen, die Verfassungsordnung umzustürzen. Es reicht also nicht aus, so das Bundesverfassungsgericht, dass die Parteien nur Ideen formulieren, wie eine andere Verfassungsordnung oder vielleicht auch eine andere Staatsordnung aussehen könnte, sondern sie müssen auch darauf ausgehen. Und das ist auch die Formulierung, die man in Artikel 21 Grundgesetz lesen kann, die nach Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig, so heißt das da. Und dieses darauf ausgehen, das ist eben die Frage, mit der wir es zu tun haben, wenn es um Parteiverbotsverfahren geht. Das ist ein Modell, wie man gegen Parteien vorgehen kann, die, und hier nehme ich ein Bild auf, was mein Kollege Emanuel Tofik erwähnt hat. Wenn man sich vorstellt, dass demokratische Verfahren nach Spielregeln laufen und das ist so ähnlich wie ein Fußballspiel, also es gibt eben Regeln, nach denen ein Fußballspiel abzulaufen hat, und jetzt taucht eine der Fußballmannschaften mit Baseballschlägern auf und drischt die ganze Zeit auf die Gegner ein, dann hilft das vielleicht nicht mehr zu sagen, dass die nicht mit Baseballschlägern bewaffnete Mannschaft vielleicht einfach ein besseres Passspiel üben muss oder sich besser in der Verteidigung üben muss, weil einfach eben die Regeln des Spielens ganz grundsätzlich verletzt werden. Und ich denke, also das ist meine Meinung als Verfassungsrechtlerin und auch als Bürgerin, dass die AfD eine solche Partei ist, die eben mit Baseballschlägern, und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, auf den Spielplatz der Demokratie aufläuft und dass wir da eben keine andere Möglichkeit haben, als sie letztlich des Platzes zu verweisen.
Das ist ein eingängiges Bild mit den Baseballschlägern auf dem Platz, auf dem Spielfeld sozusagen der Demokratie. Was bedeutet das konkret? Was bedeuten die Baseballschläger konkret? Also was müsste man der AfD in Karlsruhe nachweisen an Verhalten, damit man sie verbieten kann?
Man müsste ihr nachweisen, dass sie darauf ausgeht, als Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Und ich finde, dieses zu beseitigen eben durch eine ganz andere Staatsordnung zu ersetzen. Aber es steht eben auch im Grundgesetz zu beeinträchtigen, nachhaltig zu beeinträchtigen. Und das ist etwas, was wir doch im Verhalten von eigentlich allen Angehörigen der AfD an vielen, vielen Stellen sehen. Dieses Beeinträchtigen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, immer wieder die Institutionen in Frage zu ziehen und in Zweifel zu ziehen, ob überhaupt irgendjemand aufrichtig handle. Ja, das fängt damit an, dass eben von den Altparteien und den Systemparteien die Rede ist. Und da wird insinuiert, dass die also nicht aufrichtig handelten, sondern dass die in einer Art Komplott und vielleicht in einer Weltverschwörung beteiligt sind. Das geht weiter über die Justiz, die immer zugunsten der herrschenden Parteien agieren, was erstaunlich ist, weil die AfD an vielen Stellen selbst den Schutz des Rechtsstaats in Anspruch nimmt, insbesondere ständig zum Bundesverfassungsgericht rennt, dann aber nichts Besseres zu tun hat, als sich über dieses Verfassungsgericht zu beschweren und zu sagen, das sei undemokratisch, dass das demokratische Entscheidungen aufheben könne und so weiter, bis hin schließlich zur Verunglimpfung von Angehörigen der Regierungen und der Exekutive, Misstrauen sehen gegen die Verwaltung, wer da Mitglied in der Verwaltung ist und in wessen Interessen die handelten. Aber es geht auch weiter eben hin zu gesellschaftlichen Institutionen wie etwa der Presse, der ja grundsätzlich Lügerei, der Begriff der Lügenpresse ist bekannt, unterstellt wird und schließlich eben auch eine Spaltung der demokratischen Gesellschaft versucht herbeizureden, indem die Menschen eigentlich nur noch in Gruppen unterteilt werden und wir gegen sie ausgespielt werden, wobei wir die aufrechten AfD-Nationalisten sind und der ganze Rest, die grünen versifften Linken sind, die also gegen den wahren deutschen, ja, den Volksbegriff sind. Da kommen die Flüchtlinge dazu und so weiter. Also es ist ein Beeinträchtigen dessen, worauf die freiheitlich-demokratische Grundordnung basiert, aber es ist auch eine Beeinträchtigung, würde ich argumentieren, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung selbst, weil wir eben ständig mit rassistischen, sexistischen, ableistischen, antidemokratischen, diversitätsfeindlichen, pluralismusfeindlichen Äußerungen der AfD zu tun haben, die eben aus meiner Sicht letztlich undemokratisch sind.
Du hast jetzt inhaltliche Kriterien genannt, auf die es ankommen könnte in einem AfD-Verbotsverfahren. Lass uns noch mal ganz kurz bei den Verfahren bleiben. Da haben wir ja diese Situation der Verbindung von Politik und Recht, dass eben im Grunde die Politik, also bestimmte privilegierte Antragsteller, nur einen Antrag stellen können auf ein Parteienverbot. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht rein juristisch entscheiden. Es gibt jetzt eine sehr große Debatte darüber, auch im politischen Raum, wann denn ein günstiger Zeitpunkt wäre, einen solchen Verbotsantrag zu stellen in Karlsruhe. Und da habe ich neulich den Artikel eines Kollegen gelesen, der meinte, ja, man könnte doch erstmal ein bisschen abwarten, gucken, dass es vielleicht ein, zwei AfD-Landesregierungen gibt. Man könnte auch abwarten, so hat er das wortwörtlich geschrieben, dass mal ein paar MigrantInnen schikaniert werden und dann hätte man quasi handfeste Beweise auf den Tisch und es würde alles viel schneller und leichter laufen mit einem AfD-Verbotsverfahren. Lass uns mal auf diesen Aspekt insofern gucken, weil ja die Sorge angesichts ja der sozusagen politischen Bedeutung der AfD vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte haben, die einer Minderheit angehören. Was hältst du von solchen Vorschlägen?
Ja, also es gibt so allgemein im Recht eine Überlegung, dass wir nicht darauf warten müssen, dass was Schlimmes passiert, sondern dass wir auch präventiv tätig werden können. Und ich würde sagen, also wer jetzt schreibt, wir sollen mal darauf warten, dass was Schlimmes passiert, hat irgendwie, seit vielen Jahren die Zeitung nicht gelesen. Denn diese Dinge passieren ja bereits. Wir haben rassistische Übergriffe. Wir haben einen Mord gehabt einer Transperson. Wir haben viele Übergriffe auch gegen Personen, die als politisch anders ausgerichtet wahrgenommen werden. Also dieser Konflikt, der wird ja bereits als Straftatenkonflikt ausgetragen. Und jetzt darauf zu warten, dass eine Partei tatsächlich, also dass die AfD tatsächlich in Landesregierung kommt, ich würde sagen, wir können einfach extrapolieren. Wir sehen, was passiert, wenn die AfD im Bundestag und in den Landesparlamenten vertreten ist, welche Anträge sie stellt, wie sie sich verhält, wie das Debattenklima vergiftet wird. Und darauf jetzt zu warten, was passiert, wenn sie dann erst in der Regierung ist, wo sie dann Beamtinnen bestellen kann, wo sie die Oberhoheit über den Verfassungsschutz hat, wo sie entscheiden kann, welche Programme werden eigentlich gefördert, die zum Beispiel für Demokratievermittlung sich einsetzen. Das scheint mir wirklich eine ausgesprochen lebensfremde Vorstellung, dass wir erst darauf warten müssen, dass das passiert.
Du hast es jetzt angesprochen, die Feindlichkeit gegenüber Minderheiten, die Feindlichkeit gegenüber Transpersonen, Queerfeindlichkeit, aber auch Antisemitismus zum Beispiel nimmt deutlich zu. Lass uns den Blick noch ein bisschen weiten, nochmal 75 Jahre Grundgesetz. Das Grundgesetz verspricht die Gleichheit aller Menschen in Deutschland. Ist das immer noch ein nicht eingelöstes Versprechen?
In einer verfassungshistorischen Perspektive würde ich sagen, dass es immer und notwendig ein uneingelöstes Verfassungsversprechen ist, die Gleichheit, weil es immer Vorstellungen gibt, wer gleich sei. Und diese impliziten Vorstellungen werden irgendwann explizit gemacht. Es wird sichtbar gemacht, dass es da konkrete Vorstellungen gibt. Also dass es zum Beispiel lange der weiße Mann war, der Besitzbürger war, der tatsächlich als gleich angesehen wurde. Und irgendwann wurde klar, ja, die Sklaverei, das ist damit nicht vereinbar. Und irgendwann noch viel später wurde dann klar, dass irgendwie Frauen jetzt auch nicht ausgeschlossen werden können von der politischen Gleichheit. Und der politischen, aber auch der gesellschaftlichen Gleichheit. Und dann wurde auch deutlich, dass die sexuelle Orientierung auch kein Differenzierungsgrund sein darf oder die Behinderung oder rassistische Kategorisierungen von Menschen. Und das ist aber etwas, das ist ein Prozess, der nicht zu Ende geht, sondern der immer weiter geführt wird, weil wir eben ganz genau hingucken müssen. Und weil auch diese Gruppen ja in sich keine homogenen Gruppen sind, sondern wieder ihrerseits vielfältig in besonderen Diskriminierungslagen sind. Also eine weiße, wohlsituierte Frau befindet sich in mancherlei Hinsicht in einer Diskriminierungslage als Frau, aber in vielerlei Hinsicht natürlich in einer ausgesprochen privilegierten Lage. Und das sehen wir an vielen Rechtsfällen, die genau diese besonderen Betroffenheiten, also in der Debatte wird das Intersektionalität genannt, wenn also mehrere Diskriminierungsachsen, Kategorien aufeinandertreffen und besondere Betroffenheiten erzeugen. Und das ist etwas, was nicht von vornherein, glaube ich, gesehen werden kann, wo man sich nicht alles vorstellen kann, was vielleicht relevant ist und rechtlich auch adressiert werden muss, weil es tatsächlich eine Ungleichheit und auch Diskriminierung darstellt, sondern das ist etwas, wo die Rechtsordnung sich immer weiter entwickeln muss. Und warum kann das nicht gesehen werden? Weil es ja Teil dieses Kampfes gerade ist, überhaupt die eigenen Situiertheiten, die eigenen Positionen sichtbar zu machen. Und also lange ist über Frauen überhaupt nicht gesprochen worden, als ob es nur eine politische Männergeschichte gäbe. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass nur 4 Frauen unter den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates waren, die das Grundgesetz erlassen haben. Heute würde noch deutlicher ins Auge fallen, dass wir hier eine absolute Unterrepräsentation von 50% der Bevölkerung haben, wenn wir sagen, dass das eine relevante Kategorie ist, und dieser Auffassung bin ich. Und da sehen wir auch, dass dieses Sichtbarmachen von Frauen, der besonderen Exklusionsmechanismen, die Diskriminierung von Frauen nach sich ziehen, dass das ein Teil des politischen und auch verfassungsrechtlichen Kampfes ist, für Gleichheit einzutreten und Gleichheit zu fordern. Und es ist deswegen auch nicht überraschend, dass wir auch die Antidiskriminierungskataloge, also die Kategorisierungen, die in den besonderen Gleichheitssätzen aufgeführt sind, in den Diskriminierungsverboten aufgeführt sind, dass wir die immer ergänzen müssen, weil sich eben auch die Sichtbarkeiten weiterentwickeln, weil es Menschen gelingt, auf ihre besonderen Exklusionen aufmerksam zu machen.
Du beschäftigst dich wissenschaftlich sehr stark mit Gleichheit, mit Diskriminierungs-, Antidiskriminierungsrecht. Aus deiner Sichtweise, was würdest du sagen, wo sind die Bereiche? Du hast jetzt den Begriff Intersektionalität angesprochen, du hast von Diskriminierungsachsen, fand ich ganz schön, gesprochen, von den vielfältigen Feldern von Diskriminierung, die sich auch untereinander natürlich nochmal beeinflussen. Könntest du ein konkretes Beispiel nehmen, wo du sagen würdest, da ist im Recht im 75. Jahr des Grundgesetzes zum 75. Jubiläum noch besonders viel zu tun? Da müsste man jetzt unbedingt dran.
Ja, das Interessante am Antidiskriminierungsrecht ist, dass wir ganz viele Gleichzeitigkeiten haben. Also wir haben die Leitkategorie in Deutschland, wo Ungleichheiten diskutiert werden, ist die des Geschlechts. Also insbesondere zwischen Männern und Frauen, aber inzwischen auch für Menschen, die sich nicht in eine von diesen beiden Kategorien, männlich und weiblich, einordnen. Das ist also besonders umstritten. Und obwohl das die Leitkategorie ist und es auch im Parlamentarischen Rat extrem umkämpft war, dass überhaupt Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt in das Grundgesetz hineingelangt, übrigens nur wesentlich auf Betreiben von Elisabeth Selbert, eine der 4 Frauen, die da einen ganz großen Unterschied gemacht hat im Parlamentarischen Rat, dass dieses Versprechen drinsteht. Da gab es eine Debatte im Parlamentarischen Rat, da ging es um gleiches Geld für gleiche Arbeit, also Entgeltgleichheit als Forderung. Und im Parlamentarischen Rat waren sich eigentlich alle einig, dass das doch in dieser Vorschrift, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, enthalten sein müsste. Und jetzt haben wir gerade im März auch den Equal Pay Day gefeiert, möchte ich nicht sagen, aber wir haben getrauert vielleicht, dass wir das immer noch nicht erreicht haben. Wenn ich bei dieser Kategorie Männer, Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Gleichberechtigung von Männern und Frauen bleibe, es gibt jeden dritten Tag einen Femizid, einen Mord an einer Frau durch einen Mann in Beziehungstaten. Wir sehen nach wie vor, dass Frauen nicht in Führungspositionen sind. Wir sehen, dass sie in besonderer Weise sexualisierten Übergriffen ausgesetzt sind. Wir sehen, dass sie im Internet und in den sozialen Medien in anderer Weise und spezifischer Weise sexistisch beleidigt werden, dass insbesondere Politikerinnen auf eine Weise angegriffen werden, wie ihre männlichen Kollegen nicht angegriffen werden. Wir sehen nach wie vor eine Unterrepräsentation von Frauen in den Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag. Und das ist jetzt also die Leitkategorie, wo im Parlamentarischen Rat sich die Abgeordneten eigentlich klar waren oder einig waren nach einiger Zeit, dass das eigentlich ein Ende finden müsse. Ja. Und jetzt habe ich noch nicht mal angefangen von rassistischer Diskriminierung. Wir haben in Deutschland ein Erbe des NS, und das ist ein problematisches, wenn es um die Auslegung des Grundgesetzes geht, dass wir nämlich denken, Rassismus sei nur Holocaust. Nur die Shoah überwindet eigentlich die Hürde zu sagen, das war Rassismus. Und das ist natürlich totaler Quatsch, denn es gibt Alltagsrassismus, eine Form von Rassismus, der so tief verwurzelt ist, dass eigentlich rassistisch markierte Personen jederzeit und wenn sie ihre geschützte Wohnung verlassen, damit rechnen müssen, rassistisch diskriminiert zu werden, ob das um Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen geht, ob das um die alltäglichen rassistischen Sätze geht, die im Alltagsleben gewechselt werden, ob das darum geht, geht, dass rassistisch markierte Personen weniger Chancen haben, einen Job zu bekommen oder eine Wohnung, bis hin zur Berichterstattung, die auch oft nicht von rassistischen Stereotypen frei ist. Wenn wir uns das angucken und überlegen, wie lange wird jetzt eigentlich in Deutschland über rassistische Diskriminierung in diesem weiteren Sinne, also nicht nur über NS und Antisemitismus, sondern tatsächlich auch über andere Formen von Rassismus gesprochen, dann sind wir da in einem viel jüngeren Entwicklungsschritt. Ja, also das machen wir sehr viel kürzer als das mit der Geschlechtergerechtigkeit. Und da muss ich sagen, also da ist noch ganz schön viel zu tun in allen möglichen Feldern.
Du hast jetzt zwei Felder vor allem angesprochen, wo es noch evidente Ungleichheiten unserer Gesellschaft gibt, in der Gesellschaft des Grundgesetzes gegenüber Frauen oder weiblich gelesenen Menschen, gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte auch. Jetzt habe ich mich sehr gewundert, in letzter Zeit kam wieder ein politischer Begriff auf, der eigentlich so ein bisschen schon in der Mottenkiste war, nämlich der Begriff Leitkultur. Das heißt, ein Begriff, mit dem irgendwie der Patriotismus in der politischen Landschaft wieder eine Rolle spielen soll. Ein Begriff, von dem ich vermute, dass er aber auch eigentlich wieder von Ungleichheiten ausgeht. Denn es gibt ja dann eine Leitkultur, die leitet und andere Kulturen, die nicht leiten oder die geleitet werden zumindest. Ein Gegenbegriff ganz lange war in der Verfassungspraxis in Deutschland der Begriff Verfassungspatriotismus. Wie kannst du dir erklären, dass sozusagen im 75. Jahr des Grundgesetzes, wo man vielleicht über einen modernen Verfassungspatriotismus reden sollte, dieser Begriff Leitkultur wieder auftaucht?
Ja, ich meine, ich würde jetzt so sagen, aus verfassungshistorischer Perspektive, dass er vielleicht nicht als Begriff der Leitkultur da war, aber immer in Variationen als Idee. Und dass es ja eng damit verbunden eine christlich-abendländische Leitkultur gäbe. Nicht? Das ist ja auch das, was jetzt bei den CDU-Vorschlägen einer Leitkulturdebatte immer wieder vorkommt. Und wenn wir zurückgehen zum Anfang unseres Gespräches, als wir über die Menschenwürde sprachen, da etwa ist ja auch vertreten worden, dass dieser Begriff der Menschenwürde also eins zu eins auf eine christliche Tradition zurückzuführen sei. Und das ist also nicht richtig, denn wir haben auch eine rationale, eine aufklärerische Tradition des Begriffs der Menschenwürde, der eben ohne den Bezug auf eine konkrete Religion auskommt. Aber da ist es so ähnlich. Also immer wieder der Versuch zu sagen, wir sind ein christliches Land, wir sind ein christliches Europa oder so. Und diese Begriffe werden verwendet in einem Gegensatz zu etwas anderem. Also denjenigen, die nicht deutsch sind, die nicht christlich sind, die nicht abendländisch sind. Wo man diese Debatten ganz gut sehen kann, sind die Kopftuchdebatten. Und da muss ich sagen, dass auch das Bundesverfassungsgericht keine besonders rühmliche Rolle gespielt hat bisher, insbesondere der zweite Senat. Wir haben ja in der Verfassung, Artikel 3 Absatz 3 hatte ich schon erwähnt, das Verbot zu benachteiligen wegen des religiösen Bekenntnisses. Und wir haben sogar eine Norm, Artikel 33 im Grundgesetz, wo steht, dass niemandem ein Nachteil beim Zugang zu öffentlichen Ämtern erwachsen soll aus dem religiösen Bekenntnis. Und jetzt haben wir aber eine Verfassungspraxis, die das Bundesverfassungsgericht abgesegnet hat, dass Personen, die BeamtInnen werden wollen, etwa Lehrerinnen oder auch Richterinnen, die ein Kopftuch tragen, dass die das nicht werden sollen dürfen. Und da in manchen Gesetzen, etwa in Hessen, gibt es da tatsächlich auch oder gab es so Privilegierungsvorschriften, dass also religiöse Symbole, die nur das christlich-abendländische zum Ausdruck bringen, also konkret Kreuze, dass die nicht unter solche Verbote von religiösen Symbolen fallen sollen, das Kopftuch aber dann sehr wohl. Und da sehen wir schon, dass diese Idee einer Leitkultur eine ist, die aus meiner Sicht dem Grundgesetz richtig verstanden wirklich entgegengesetzt ist. Und in früheren Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht auch noch betont, dass also in religionsverfassungsrechtlichen Fragen betont, dass der deutsche Staat eben die Heimstatt aller Bürgerinnen sei, unabhängig von ihrem Bekenntnis. Und in diesem Sinne wäre dann das eher zu verstehen als Äquidistanzgebot. Also der Staat muss zu allen Religionen den gleichen Abstand halten und darf sich eben nicht eine Religion zu eigen machen. Und deswegen halte ich auch den bayerischen Kreuzerlass, dass in allen bayerischen Amtsstuben ein Kreuz zu hängen habe im Eingangsbereich, das halte ich für verfassungswidrig. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat das für Schulräume auch schon entschieden in den 90er Jahren, Kruzifixe. Jetzt hängen die da immer noch. Und es muss dann im Einzelfall, müssen die Schülerinnen und Schüler sagen, dieses Kreuz soll jetzt abgehängt werden, dann wird das vielleicht auch gemacht. Aber das ist natürlich nicht, wie eigentlich die verfassungsrechtliche Lage ist, dass eben der deutsche Staat, anders als andere Staaten, die andere Konzepte haben. Aber in Deutschland ist es eben so, dass der Staat sich nicht zu eigen macht, eine bestimmte Religion. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute, die für diesen Staat tätig sind, nicht ihrerseits Religion haben können und auch ausdrücken sollen dürfen. Und ich finde, das steht eben in Artikel 33 des Grundgesetzes, dass alle Zugang zu öffentlichen Ämtern haben, unabhängig von ihrem religiösen Bekenntnis. Und ich finde, diese ganze Debatte, die lässt sich auch als eine Variation dieser Leitkulturdebatte sehen. Ne? Wer darf eigentlich den deutschen Staat repräsentieren? Als Lehrkraft oder als Richterin? Wir haben lange die Diskussion gehabt, dürfen Frauen überhaupt Richterinnen sein? Und jetzt sagen wir, ja, okay, irgendwie dürfen sie schon Richterinnen sein inzwischen. Aber wenn sie ein Kopftuch tragen, dann wiederum nicht. Und da sehen wir eben auch dann wieder das, was ich Intersektionalität genannt habe, dass eben religiöse Frauen, und zwar spezifisch muslimisch religiöse Frauen, in einer besonderen Diskriminierungslage sind, die zum Beispiel areligiöse oder christliche weiße Frauen nicht erfahren. Und dieser Kampf um das, was gehört dazu, was ist Leitkultur, was ist Teil des Deutschen, den führen wir eigentlich ständig. Und das auf den Begriff Leitkultur zu bringen, ist also letztlich ja nur eine Variation dieser Debatten, die wir da führen.
Ich frage mich ein bisschen, Katharina, du bist Professorin für Europarecht. Lass uns zum Ende unseres Gesprächs vielleicht dahin den Blick noch ein bisschen weiten. Ist Europa, quasi in Anführungszeichen, ist die Verfassung Europas vielleicht eine Chance, dass das Grundgesetz in vielen Bereichen gleicher wird?
Ja, schön wär's. Man muss sich aus meiner Sicht auch hier die Geschichte des europäischen Integrationsprozesses vor Augen führen. Und diese Integrationsgeschichte ist eine, die zunächst auf ökonomische Integration ausgerichtet war. Und das hat auch dazu geführt, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft am Anfang kein Grundrechte kannte. Und erst vom Bundesverfassungsgericht und auch der im italienischen Verfassungsgericht gewissermaßen erpresst werden musste, sowas wie Grundrechte auch anzuerkennen. Und ich befürchte ein wenig, dass der EuGH bis zum heutigen Tage eigentlich aus diesem Problem nicht richtig herausgekommen ist. Also der Europäische Gerichtshof ist eben kein Menschenrechtsgericht, ist kein Grundrechtsgericht. Und gerade wenn ich jetzt das Beispiel der kopftuchtragenden Frauen im Arbeitsleben aufgreife, dann kann man sehen, dass der EuGH hier eine Reihe von Entscheidungen getroffen hat, die also aus meiner Sicht nicht auf mehr Gleichheit zielen, sondern genau auf dieses Wir gegen Sie. In diesem Falle so, das Muslimische gehört nicht zu Europa und muss auch nicht besonders geschützt werden. Und es ist okay, wenn irgendwelche Gemeinden oder private Arbeitgeber sagen, wir verbieten überhaupt das Zeigen von religiösen Symbolen. Und das haben wir zwar in der Vergangenheit nie gemacht, aber jetzt machen wir es. Und es ist überhaupt nicht irgendwie auffällig, dass wir das jetzt machen, wo mehr kopftuchtragende Frauen in Arbeitspositionen gelangen wollen. Also Europa hat immer auch die Potenzialität, mehr Gleichheit herbeizuführen und hat das in vieler Hinsicht auch gemacht, weil wir eben mehr Migration gesehen haben, weil wir viel mehr Durchmischung haben durch die Freizügigkeit der Einzelnen, als das vielleicht im 19. Jahrhundert der Fall war. Es ist einfacher, sich als Bürgerin Europas zu fühlen, aber die Gleichheitsdebatten werden letztlich aus den Mitgliedstaaten auch auf die europäische Ebene in die europäischen Debatten hineingetragen. Und wir haben ja im Juni jetzt Europawahlen und nach allem, was zu lesen ist, ist davon auszugehen, dass wir einen deutlichen Rechtsruck auch auf europäischer Ebene haben werden, was nicht überraschend ist, weil wir diesen Rechtsruck eben auch in den Mitgliedstaaten haben. Und ja, also Europa kann positiv wirken, aber es muss eben auch immer wieder die Entscheidung geben und die liegt letztlich auch wiederum bei uns allen Einzelnen, zu sagen, wir wollen ein pluralistisches, ein diversitätsorientiertes Europa und nicht eines, was irgendwelche Wir-gegen-Sie-Linien aufmacht.
Du hast gut beschrieben, die europäische Verfassung in Anführungszeichen kommt eigentlich aus der ökonomischen Integration. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt ja wirklich die europäische Grundrechtecharta, zum Beispiel im Bereich des Migrationsrechts, im Flüchtlingsrecht spielt der Europäische Gerichtshof eine große Rolle. Welches Verhältnis würdest du dir, wir reden hier über ein Jubiläum, mal wünschen zwischen der deutschen Verfassung und der europäischen in Anführungszeichen Verfassung für die Zukunft? Was wäre das ideale Verhältnis von Grundgesetz und europäischer Verfassung?
Ja, also da würde ich erstmal sagen, dass es ja gar nicht darauf ankommt, was ich mir jetzt wünsche, sondern als Wissenschaftlerin kann ich vielleicht einen Beitrag dazu liefern, dieses Verhältnis erstmal zu beschreiben und dann mitzuhelfen, zu überlegen, wie kann es sich positiv entwickeln. Und wenn ich in einem ersten Schritt eben versuche zu beschreiben, das Verhältnis zwischen dem Grundgesetz oder überhaupt mitgliedstaatlichen Verfassungen und der Verfassungsordnung der EU, dann überrascht es mich nicht, dass wir eigentlich immer so ein Ringen sehen. Und ich finde es schon mal wichtig, dass wir erstmal eine Dezentrierung haben. Es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht auch um die anderen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Also Deutschland ist nur noch eine unter den ganzen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Und da überrascht es mich nicht zu sehen, dass wir eben ein Ringen haben, ein Ringen wahrnehmen. Wer hat die Hoheit? Und Carl Schmitt, der natürlich auch ein fieser nationalsozialistischer Jurist war, der aber doch auch sehr kluge Einsichten formuliert hat, der hat in seiner Verfassungslehre auch eine Verfassungslehre des Bundes entwickelt. Und dort beschreibt er, dass föderale Strukturen oder föderale Ordnung eigentlich immer von einem Schwebezustand zwischen der föderalen Ebene und der gliedstaatlichen Ebene geprägt sein. Und dieser Schwebezustand, der deutet darauf hin, dass wir eben mal einen stärker gliedstaatlichen Übergewicht beobachten und mal ein stärkeres Übergewicht der föderalen Ebene. Und das ist etwas, was wir auch in dem Bereich der Verfassungsgerichte sehen. Und ich würde hier den Europäischen Gerichtshof eben auch in diesem Sinne als Verfassungsgericht bezeichnen. Ich habe keine Probleme damit zu sagen, dass die EU-Verträge auch Verfassungsqualität haben. Die müssen nicht Verfassung heißen, damit sie inhaltlich Verfassung sind. Dass wir hier so ein Ringen zwischen den Verfassungsgerichten haben, ob das das Bundesverfassungsgericht ist, ob das die italienische Corte Constitutionale ist, ob das der spanische Verfassungsgericht ist oder eben der EuGH, die miteinander darüber streiten, wie Grund- und Menschenrechte auszulegen sind. Ich hatte das Beispiel Kopftuch genannt. Und da würde ich sagen, ist es auch immer wichtig, diese Kontrolle zu haben. Der EuGH, ich bin eigentlich für eine Europarechtlerin wahrscheinlich erstaunlich kritisch gegenüber dem EuGH, weil ich diese starke ökonomische Grundtendenz des EuGH sehe, der alles durch die ökonomische Brille sieht und nicht immer hinreichend kritisch ist gegenüber dem, was tatsächlich auf europäischer Ebene passiert, insbesondere auch aus seiner frühen Zeit heraus immer mehr europäische Integration befördert hat, auch durch seine Rechtsprechung, auch wirklich wichtige Entscheidungen getroffen hat. Aber ich glaube, dass hier die nationalen Verfassungsgerichte eine sehr wichtige Rolle spielen, immer wieder auch nochmal diese Überprüfung der Argumentationen sicherzustellen. Ich hatte erwähnt, dass es nationale Verfassungsgerichte waren, die überhaupt den EuGH dazu gebracht haben, Grund- und Menschenrechte auch zu berücksichtigen. Ähnliches kann man jetzt beobachten im Umgang mit der grassierenden Weiterentwicklung der Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die auch sehr viel mit der europäischen Fiskalpolitik, etwa der EZB, zu tun hat. Und da würde ich sagen, auch wenn das oft kritisiert wird aus europarechtlichen Kreisen, was das Bundesverfassungsgericht dafür Entscheidungen getroffen hat, dass sie doch dazu geführt haben, bestimmte Dinge wieder politisch diskutabler zu machen, als sie es vorher waren, wo das einfach so Entscheidungen waren, die eigentlich unhinterfragt blieben. Und von daher glaube ich, also wenn diese Beschreibung, die ich jetzt gemacht habe, wissenschaftlich zutrifft, dass wir diesen Schwebezustand haben, wo wir ein Ringen um wer hat das letzte Wort beobachten, dann ist ja im zweiten Schritt die Vorstellung, dass, wie könnte das noch besser sein, eher die, dass der EuGH noch mehr beobachtet wird und dass wir das auch anerkennen, dass der EuGH nicht unwidersprochen bleibt. Also die Vorstellung kann meines Erachtens nicht sein, dass der EuGH einfach seine Entscheidungen im Geheimen oder unbeobachtet trifft, sondern einfach, dass wir anerkennen, das sind sehr, sehr wichtige Entscheidungen, die müssen auch politisch diskutiert werden, die müssen auch politisch kritisiert werden.
75 Jahre Grundgesetz. Über viele Verfassungsfragen, auch die europäischen, zum deutschen Verfassungsrecht, zu diesem Verfassungsjubiläum habe ich besprochen mit Katharina Mangold, Professorin für Europarecht an der Europa-Universität in Flensburg. Katharina, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Soweit Katharina Mangold, Professorin für Europarecht an der Europa-Universität Flensburg. Ja, und das war es auch schon mit unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Heute ein Gespräch aus unserer Reihe Herausgefordert und gefährdet, 75 Jahre Grundgesetz. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel wichtiger, wenn ihr Kritik oder auch Anregungen für andere Themen habt, dann schreibt uns jederzeit an die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und zum Thema 75 Jahre Grundgesetz habe ich noch weitere Gespräche geführt. Ihr findet sie unter dem Stichwort die JustizreporterInnen und 75 Jahre Grundgesetz. Und ich möchte euch auch noch hinweisen auf zwei weitere Sendungen. Zum einen auf eine Fernsehdoku, die Sandra Maischberger und Frank Bräutigam zum Grundgesetzjubiläum gemacht haben. Wie gut ist unser Grundgesetz, ist der Titel der Sendung. Und die Sendung ist zu finden in der ARD-Mediathek. Ja, und dann habe ich auch selbst noch für die Sendung Das Wissen von SWR Kultur ein Radiofeature zu 75 Jahre Grundgesetz gemacht. SWR Kultur, das Wissen auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und hier am Mikrofon, da verabschiedet sich jetzt Max Bauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.